Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Schönen guten Abend. Es stimmt nicht ganz. Nicht Hitchcock führt heute Abend Regie, sondern ich, Andreas Müller, in dieser Sendung namens Soundcheck. Das war die Band Vögel, die Erde essen mit dem Stück Hitchcock. Gestern Abend haben sie es live im Heimathafen in Berlin-Neukölln aufgeführt, im Rahmen der Radio 1 Radio Show und das bürgerliche Publikum geschockt. Das hat mir gefallen. Schluss mit dem Kommerz. Jetzt wird hier Kante gezeigt, auch in dieser Sendung. Schluss auch mit versteckter Reklame oder solchen Dingen. Nein, nichts als die Wahrheit. Wie eigentlich schon in den letzten Jahren eigentlich auch immer in dieser Sendung, wird heute über die Rampe gehen. Mit der Hilfe von Kai Müller. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sten Lorenzen.
Nabend.
Mit dem Revoluzzer-Pulli heute natürlich, wie sich gehört. Martin Böttcher ist dabei. Schönen guten Abend.
Hallo.
Hi. Germa Redlich hat die revolutionäre Tontechnik unter sich. Und wir reden heute über neue Platten von Hate Rock. Hass schon im Titel. Toll. Mac DeMarco, Underground-Figur, die sich einen Dreck schert um guten Sound. Hauptsache, das Lied ist toll. Band of Skulls ist dabei und wir beginnen mit Chris Immler und seiner Platte Nervös. Bitte, Kai.
Ja, einem Mann aus Berlin, einem Mann, der in Berlin wohnt, muss man sagen. Und von dem es eigentlich nur Fotos gibt, auf denen er irgendeine Grimasse schneidet. Dabei ist der Mann, der vor circa 55 Jahren in Augsburg geboren wurde, eigentlich viel zu alt für kindische Gesten. Aber irgendwas ewig Kindisches zerrt an ihm, ziemlich kräftig. Man könnte sagen, naja, gut, Fotos, das sind doch totale Oberflächlichkeiten und im Radio funktionieren sie sowieso nicht. Aber mich haben sie angezogen, weil ich wissen wollte, wer macht so eine Platte, die mich so fasziniert. Also wie sieht der Mann aus, der als Schlagzeuger jahrelang durch diese Stadt getingelt ist und nun mit einem Soloalbum erscheint, dass ihm seine Freunde, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, quasi aus den Rippen quetschen mussten, denn er selber traute sich das gar nicht zu. Nun, man sieht auf diesen Fotos einen Mann, ja, mittleren Alters, mit schmalem Manjou-Bärtchen, das ist schon mal sehr underground-stylisch und ja, der kommt offenbar viel, viel, viel zu spät für sein Debütalbum. Aber das macht ihn selbst nur umso stolzer. Denn einiges hat Immler in seinem Leben überhaupt nicht fertig gekriegt. Zum Beispiel die Schule, von der ist er mit 15 Jahren abgegangen. Und dann lernte er Steinmetz, aber als solcher arbeiten wollte er auch nicht. So kam er Mitte der 80er Jahre nach Berlin und da war die Messe, also in Sachen Punk und Underground, eigentlich längst gelesen. Einstürzende Neubauten, geniale Dilettanten, das war lange her. Und man dachte, da kommt auch nichts mehr. Aber dann ging natürlich die Mauer auf und es wurde so richtig interessant. Immler fand dann auch mit den Golden Showers eine Band, die den, was soll man sagen, Punk-Dilettantismus der Vorgeneration nochmal kräftig unterbot. Es gibt, da sind sie irgendwie heute alle stolz drauf, keine Aufnahmen von den Konzerten der Golden Showers, aber deswegen sind sie offenbar nur umso legendärer. Ein Zitat von ihm: Mir war alles immer viel zu milde. Ich wollte, dass es alle umhaut. Hysterie interessiert mich bis heute am meisten. Es gibt nicht viele Musiker, die wollen einen Schlagzeuger, der so etwas sagt, an ihrer Seite haben. Aber da gab es ja in den 90er Jahren das Label Kitty Yo, man erinnert sich vielleicht. Und im Umfeld dieses Labels hat er kräftig getrommelt. Zum Beispiel für Peaches, für Puppet Masters, Maximilian Hecker, schließlich dann für Jens Friebe und zuletzt für die Türen. Und dann gibt es auch noch eine Kooperation, die nicht unerwähnt bleiben darf, mit dem Elektromusiker Patrick Catani. Und beide haben sowas wie, also so wird das genannt, eine Composition Driver Software entwickelt. Auf die will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, das müssen wir später noch machen. Aber all das führte dazu, dass der Mann nicht nur Live-Auftritte unter eigenem Namen zu absolvieren begann, sondern eben schließlich ins Studio ging und die Früchte dieser Composition Driver Software zusammenfegte und dann, ja, eine Platte machte, die ganz doll, ganz stark den Helden den Punkhelden der 70er und 80er Jahre huldigt und man weiß nicht ganz genau, macht er sie nur nach oder entwickelt er sie weiter?
Chris Immler und Ausziehen aus seiner Platte Nervös hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ich finde den super. Ich finde ihn wirklich super. Als ich es gehört habe, das Album, jetzt bei dem Song, ich glaube, man muss ein bisschen mehr hören. Also weil das ist nicht, im Gegensatz zu Kai, das ist nicht mein Lieblingstrack von diesem Album. Aber als ich dieses ganze Album gehört habe, dachte ich, was ist das für ein Typ? Muss die ganze Zeit irgendwie lachen, sowohl über seine Texte, wie er getextet hat, finde aber auch sehr gut, was der sich selber da für Soundgebilde gebastelt hat, auf die er dann seine, naja, irgendwie schrägen Texte, seine schräge Art und Weise zu singen, wie er das darauf passt. Ich finde aber trotzdem, dass das Ganze eine Einheit bildet, die irgendwie sich gut anhört.
Ja, ich auch, total. Also, ich wusste nichts von diesem berühmten Composition Driver oder dieser berühmten Composition Driver Software, die er da offenbar entwickelt hat. Vielleicht ist es auch nur eine Legende. Jedenfalls läuft es darauf hin.
Völliger Bullshit.
Genau.
Existiert nicht.
Genau. Vielleicht nur in seinem Kopf. Sinn und Zweck ist natürlich, einem Album, das bei Staatsakt herauskommt, irgendwie einen experimentellen Überbau zu verleihen, der darin besteht, dass da jemand offenbar ganz genau, wie in einer Versuchsanordnung, die Sounds von vor 30 Jahren, ne, der berühmten Punkbands von Suicide, Der Plan oder solchen Dingen, genommen hat, um sie, wie es so schön heißt, zu analysieren und neu zusammenzusetzen. Also im Prinzip das zu machen, was alle anderen auch tun, nämlich zu samplen. Auf Teufel komm raus. Dadurch ist es glücklicherweise keine Drummer- oder Schlagzeugerplatte geworden, die es auch hätte werden können. Und ich bin darüber hinaus wahnsinnig fasziniert von den Lyrics. Also also in Ermangelung eines besseren Begriffs nenne ich das Elektropoesie, denn das ist eine Verkürzung, ja, auf kleine Minimalbeobachtungen, ja, die nicht mal mehr ein Bild ergeben und trotzdem enorm vielsagend und klug sind.
Mich erinnern Sie an die elenden Nonsens-Schlagzeilen der neuen deutschen Welle. Nee, nicht die Fehlfarben hatten gute Schlagzeilen und Slogans. Aber das, was pervertierte dann in der neuen deutschen Welle, vor allem in jeden paar Wochen, als man nicht genau wusste, was ist jetzt genial und was ist quasi Schlagerschrott. Was die Texte angeht, wird mir immer wieder schmerzlich hineingerieben in die offene Wunde, dass es Foyer des Arts natürlich schon lange nicht mehr gibt, aber dass es sie eigentlich viel zu kurz gegeben hat, wo nämlich große Poesie auf elektrische, damals ja komische elektrische Sachen stieß. Ein Stück, was wir ja nicht hören, Mörder zum Beispiel, hat absolut keinen Sinn inhaltlich, wie vieles auf dieser Platte inhaltlich keinen Sinn hat, ohne bei mir da irgendwas aufzubrechen und vielleicht dann selbst anzufangen, nach Sinn zu suchen. Also ich bin der PIN-Code, ich bin der irgendwie, ich weiß nicht was, was bin ich, wir sind Mörder. Das sind Slogans, die, ja, wie gesagt, mich an diese schlimmen Jahre damals erinnern. Ich habe sie leider erlebt, diese frühen 80er oder auch dann späteren 80er Jahre. Und auch hier wieder natürlich der Muff der alten Westberliner Zeit, als du hast eben gesagt, der geniale Dilettantismus war da vorbei. Eigentlich hat er ja in Westberlin bis tatsächlich zum Fall der Mauer gelebt und wurde dann zum Glück hinausgeweht durch die Tore der Stadt. Dennoch muss ich tatsächlich dann aber auch feststellen, dass hier jemand an bestimmten Ecken was Neues wagt im Sinne von diesem Samplen, was du da gerade genannt hast. Und natürlich, ich meine, er könnte alles Mögliche machen. Er macht halt so eine wiederborstige Platte. Das kann ich übrigens erstmal nicht schlecht finden, tatsächlich.
Ich fand das Album gar nicht so sloganhaft, muss ich sagen. Gerade bei dem Song, den du da zitiert hast, gut, über die Überschrift, die ist vielleicht sehr plakativ, Mörder, aber wenn man sich so ein bisschen in die Biografie des Mannes hineinliest, dann ist das gleich der erste ein wahnsinnig autobiografischer Song, hatte ich so das Gefühl. Also es tauchen halt ganz viele Bilder aus seinem Leben auf und die ich zum Teil auch wirklich so ganz ehrlich fand, sind natürlich, wie Kai schon gesagt hat, so reduzierte Bilder. Ich fand das aber nicht einfach alles so dahingetextet. Ich finde, er schafft es schon, in so einer komprimierten Weise einem was hinzuwerfen, was dann auch echt was so nachklingt und auch im Ganzen dann Sinn macht. Also ich fand das auch nicht so distanziert, wie ja vieles auch in den 80er Jahren war. Auch gerade durch den Sound, den er da entwickelt, das stellt für mich auch über den Sound dann so eine Nähe her. Also mir hat das wirklich vom fast ersten bis letzten Song sehr gut gefallen.
Chris Immler und Norwegen aus seiner Platte Nervös. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das jetzt Nonsenslyrik, weil ich mache mir Sorgen wegen und auf Norwegen reimt sich das fein oder ist das eine Kleine Geschichte über die Situation nach den Mordtaten des Anders Breivik. Wenn es dann so ist, dann möchte ich aber lieber Grimm 104 hören mit Tötet Anders Breivik zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, wo es alles für mich nicht funktioniert. Also er hat, Kai, du hast eben gesagt, es ist keine Schlagzeugerplatte. Es ist natürlich von vorne bis hinten eine Schlagzeugerplatte. Die ist komplett durchrhythmisiert, finde ich. Also die ganzen Tracks basieren ganz klar auf Drum-Patterns. Aber ist ja auch egal. Also das nimmt sie auch ein bisschen für mich ein, dass ihm da wirklich auch eine Menge guter Sachen eigentlich einfallen. Aber diese inhaltliche Ebene, das ist mir, ich sag's mal, schlichtweg zu blöd.
Ich glaube, wenn man die einzelnen Songs nur sich vornimmt, hier bei dem zum Beispiel Sorgen wegen Norwegen, würde ich dir vielleicht sogar ein bisschen recht geben. Aber wenn man dieses ganze Album als Album hört, und ich habe das jetzt, ich weiß nicht, ich habe es 5 oder 6 Mal gehört und fand es jedes Mal ein kleines Stückchen besser. Ich finde es super, wie der auf dieser Handvoll Tracks so viele verschiedene Persönlichkeiten durchläuft. Mal gibt er uns auch ganz kurz so den Falco, dann hört er sich wieder so ein bisschen an wie Marius Müller-Westernhagen, aber nicht so platt und nicht so einen Song so durchhalten, sondern wie so kleine Zitate aus der Zeit. Und dann gibt er diesen orientalischen Autotune-Sänger da, der irgendwie sich total schräg anhört und so. Ich finde, das sind viele gute Ideen, die da zusammenkommen. Und das ist, dann schlüpft er schon wieder in die nächste Idee. An sich nach ist es, auch wenn ihr die ganze Zeit davon redet, dass das so rückwärtsgewandt ist, meiner Ansicht nach ist das Musik fürs 21. Jahrhundert, so wie der das macht.
Das glaube ich auch. Also eine Retro-Platte ist das eigentlich überhaupt nicht. Und gut, über den sogenannten Nonsens-Faktor kann man natürlich irgendwie streiten. Da wird es auch immer schwierig, finde ich. Begnadeter Musiker, muss man ja offenbar anerkennen. Toller Schlagzeuger war er vorher schon gewesen. Jetzt lehrt er mich sozusagen noch eines Besseren. Aber natürlich bleibt immer irgendein kleines Unbehagen, wenn man es mit Außenseitern wie ihm zu tun hat. Der ja vermutlich durchs Leben läuft mit dieser Grunderfahrung, dass, also alles, was ich sage, wird sowieso nicht ernst genommen, ist zu radikal für alle anderen, ja. Und dann kommt es eben halt zu dieser Art Verstellung, ja, in dieser Kurzlyrik, auch vielleicht in dieser Mimik. Das ist jemand, der einfach als Querkopf durch die Welt geht und jetzt nicht noch, auch noch ein Narrativ, ja, anzubieten hat, also eine Erzählung auf seinen Platten, die wir dann alle wunderbar entschlüsseln könnten. Ja, nee, da bereitet er uns gerade Probleme, ja, und das ist ganz häufig der Fall. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Helge Schneider, mit dem man ihn jetzt musikalisch ja gar nicht vergleichen kann. Was haben wir uns über Jahrzehnte im Prinzip an diesem Mann die Zähne ausgebissen, weil nicht klar ist, was meint der Typ eigentlich? Und das ist eigentlich eine Qualität von Kunst. Und so ähnlich geht's mir hier auch. Ich merke nur, dass die Worte sehr, sehr bedacht gewählt sind, ja, dass sie stimmig sind und dass sie darüber hinaus im Prinzip das sind, was mich nicht zufrieden sein lässt mit dieser Musik, denn wäre vielleicht ohne das einfach nur gut gemacht.
Diese Definition, nicht zu wissen, was er eigentlich meint und das sei dann Kunst, da gehe ich auch nicht mit, weil das ist mir dann, hat mir zu sehr diesen Gestus jener 80er Jahre, als ein gewisser Dilettantismus ja auch gefeiert wurde, und Dinge überhöht wurden, die nicht zu überhöhen waren. Und da gibt es so Verbindungspunkte auch. Und das ist mir dann schlichtweg zu wenig. Also ich weiß nicht, ob er da nicht vielleicht nicht erkannt werden möchte mit dem, was er zu sagen hat. Wenn er denn was zu sagen hat, bin ich mir nicht sicher. Also mein Eindruck ist, er hat schlichtweg nicht so viel zu sagen und verbirgt das hinter diesen Wortkombinationen, die man dann eben auch Texte nennen kann.
Tja, ich weiß nicht. Ich würde dir ja recht geben, wenn ich das Gefühl hätte, es gäbe so eine Art Heroismus des Undergrounds, der hier weitergetragen würde. Sehe ich aber nicht. Es ist eher so eine melancholische Grundstimmung, ja, von einem, der keine Szene hinter sich hat. Ja.
Der keine Szene hinter sich hat?
Nicht wirklich.
Er ist Teil einer vom Feuilleton in den letzten anderthalb Jahren ins wirklich absurde, überhöhten Szene, natürlich.
Die aus zwei Bands besteht?
Das sind nicht nur zwei Bands, das sind
also mir fallen die Türen Musiker ein und ja, Panik. Das ist sozusagen das Umfeld.
Ja, aber da hängen jede Menge anderer Musiker und Gruppen und Medienfiguren und sonstige Pseudokünstler, was weiß ich dran. Das ist schon eine Blase von Leuten, die sich da auch eine Welt gebastelt hat, die natürlich von außen betrachtet, fragt man sich, oh, was könnte denn das sein? Und was habe ich nicht für Unsinnigkeiten über zum Beispiel Japanik im Feuilleton gelesen? Und ich frage, wie soll denn das? Wie kann man ernsthaft sowas? Aber das soll jetzt nicht mehr unser Thema sein. Also nur dazu, also das ist kein Solitär, nennt ihr das ganz bestimmt nicht. Aber vielleicht
haben er ist der Einzige, das kann man glaube ich sagen, der Einzige, der in Deutschland in letzter Zeit Afrorhythmen aufgegriffen hat.
Chris Simler und Nervös ist das Titelstück seiner neuen Platte, das hier im Soundcheck, die im Soundcheck hier verhandelt und besprochen wurde, mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Ja, 3 gegen mich. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Du bist heute auf Krawall gebürstet.
Überhaupt nicht. Ihr habt euch vorher abgesprochen, geht es zu. Ich bin nicht paranoid oder so. 3-mal Hit und 1-mal geht in Ordnung für Chris Imler, Nervös.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, jetzt haben wir ein Riesengefälle eigentlich in dieser Sendung, denn wir kommen zu einem Power-Trio aus England namens Band of Skulls und deren neue Platte Himalayan, also Himalaya. Da entstehen natürlich gleich gewaltige Bilder, klar. Auf der einen Seite nicht, also dieses unfassbare Gebirge für skeptische Menschen dann oder auch die ein bisschen Discovery Channel und solche Sachen gucken, natürlich verdreckte Täler, überall Müll, Tote, die da rumliegen, im Versuch eben diese Berge zu besteigen. Aber das ist gar nicht das Thema unbedingt dieser Band, die ihr drittes Album jetzt vorgelegt hat. Eine Band, die nicht in die Schule von 2005 gegangen ist, also die nicht im Fahrwasser gefahren ist von Kaiser Chiefs, Maximo Park, Arctic Monkeys und Co., sondern die eher so einen Blues-Rock-Sound immer pflegte. Und dann hieß es ganz schnell, ja, White Stripes-artig. Klar, vorne stehen ein Mann und eine Frau, hinten Trommels. Dann musste man genauer sagen, eigentlich klingen sie aber dann doch ein bisschen eher wie Dead Weather oder so. Naja, sie klingen und klangen halt wie so. Aber es war immer sympathisch, weil sie hatten so einen rauen britischen Ansatz, so einen Überschwang, so eine Euphorie immer dabei. Und sie konnten ganz gute Songs. Und das klang dementsprechend und hatte auch dementsprechend nur eine gewisse Gefolgschaft. Nicht viele, aber treu und man wusste, was man hatte. Jetzt also die neue Platte, die produziert wurde von Nick Launay. Und das ist jemand, der zum Beispiel Maximo Park gemacht hat, aber auch mit David Byrne gearbeitet hat und vielen, vielen anderen. Ein Produzent, der ja alles kann, der für einen bestimmten Sound auch steht, für Garantien. Den haben sie sich halt gesucht für ihr neues Album und was das nun gebracht hat, werden wir vielleicht dann nach den nächsten 3 Songs wissen. Und wir hören einen ersten aus diesem Album, der heißt Asleep at the Wheel, Band of Skulls. Asleep at the Wheel, Band of Skulls. Und das ist der erste Track aus ihrem Album Himalayan, das wir jetzt hier im Soundcheck auf Radio 1 besprechen. Wenn denn einer sprechen möchte.
Ja, ich will. Ich finde das nämlich, als ich das gehört habe, habe ich so ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt, so wo ich dachte, ja, genau so muss Rockmusik sich anhören. Also wirklich so immer eine Spur zu groß, zu breitbeinig und habe die Band natürlich auch zuerst für eine amerikanische gehalten. Aber es ist irgendwie auch eine, die es ein bisschen tragisch hat. Also sie beginnt ihre Karriere und wirklich kein Mensch will was von ihr wissen, weil auf so eine Band hat irgendwie 2009, als es losging, niemand gewartet. In Southampton waren die Cooks damals ganz groß und das hieß total tolles Songwriting und dieses immer etwas angespitzte Britpop-Gehabe und ich muss sagen, dass jetzt 2 Platten später diese Band wirklich eine Kraft entwickelt hat, die mich fasziniert und die eben auch etwas sehr Seltenes hat, nämlich eigentlich diesen amerikanischen Roots Rock, ja, den sie quasi kopieren, aber irgendwie verfeinern durch ihre ja britische Art. Man kann gar nicht genau sagen, was das jetzt ist. Also die Texte sind es nicht, um das mal gleich vorwegzunehmen. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber es ist irgendwie sowas anderes. Es ist so eine Lust, einfach mitten im Song auch mal das Riff zu ändern und den Beat kippen zu lassen, sowas, fasziniert mich.
Der Guardian hat es ja sehr schön zusammengefasst, dass Originalität nicht gerade die große Stärke der Band of Skulls ist. Die klauen wie die Raben von Jimi Hendrix bis hin zu Moby sogar, von den Queens of the Stone Age, bis zu den Arctic Monkeys auch manchmal. Und deshalb fühlten sich viele der Riffs so vertraut an, eben weil sie es auch irgendwie auf eine Art und Weise sind. Aber ich finde, in dem Fall gilt so, besser gut geklaut als schlecht selber gemacht. Also mir gefällt es ziemlich gut, was da als Endprodukt rausgekommen ist.
Ich finde auch, der Spaßfaktor ist sehr groß, wenn man ihnen zuhört. Vor allem Russell Marston, der ja nicht nur singt, sondern also ich finde an der Gitarre wirklich mehr als überzeugt. Was allerdings schade ist, finde ich dann, also der erste Song ist sehr, sehr stark, aber man merkt hier auch schon, es ist einfach dann auch sehr viel geschliffen worden an diesem Album. Andreas hat ja heute im Tagesspiegel von zu viel Politur geschrieben und das geht mir auch so, vor allem dann im Verlauf des Albums sind dann auch so wirklich spürbare Zeichen gesetzt worden, da ist dann so ein U2-Song dabei und am Ende so eine Ballade, also da ist dann doch einiges durch die Schablone dann gedrückt worden und das finde ich sehr, ja, tragisch, hast du schon gesagt, vielleicht anders gemeint, aber für die Band irgendwie schade, also sie hat sich eigentlich da eigentlich was selber genommen, was, also das Potenzial ist enorm, finde ich, also auch die Musikalität ist da und der Druck und so, aber ja, dann leider irgendwie, irgendjemand ist da nochmal so mit dem Politurschwamm rübergegangen.
Kai hat ja eben gesagt, das war eine Band, auf die keiner gewartet hatte und sie waren anders. Das führte ja dazu, dass sie vor ein paar Jahren bei Twilight Zone war es, glaube ich, also dieser Vampirgeschichte, wie heißt das auf Deutsch, bis zum, was weiß ich, bis zum Mittag, bis zum Abend, bis zum geht nicht mehr, einen Track auf einem Soundtrack hatten. Das hat ihnen sozusagen mal ein Jahr lang die Miete gerettet und das passte auch wunderbar, weil sie anders waren. Sie hatten halt diese Andersartigkeit. Die haben sie leider aufgegeben. Das ist ein bisschen schade. Das hört man jetzt auch beim Titelstück ein bisschen. Band of Scars und Himalayan, dem Titelstück ihrer dritten Platte. Ja, Politur war eben das Wort und mit diesem Produzenten musste das wahrscheinlich auch passieren. Nick Launay, unser Tonmeister heute Abend, Germa Redlich, hat auch die Expertise, sich zu äußern, hat eben gesagt, als es lief, die Gitarren klingen ganz, ganz schlimm. Er muss das wissen, er ist selbst ein versierter Gitarrist und Klangtüftler. Kein Holz, es ist wie in den 90er Jahren in schlechten Clubs mit schlechtem Sound, wo dann eben nochmal mehr Lautstärke draufgelegt wird, bis es weh tut, um sowas wie, ja, Echtheit oder was auch immer zu erzeugen. Das ist wirklich, das bringt sie für mich ganz, ganz weit weg von ihrer eigentlichen Qualität. Also sie haben gute Songs, sie haben die Performance, aber es ist eben dann Faktor X und Faktor X bei solcher Musik ist eben ganz häufig der Sound und ich weiß nicht, durch welche Ösen diese Platte flutschen soll. Also Rock ist ja nun nicht gerade unbedingt die angesagte Musik unserer Tage und mir ist unklar, warum eine Band versucht, radio-friendly zu werden mit so einem Sound. Es sei denn, sie wittern eine Chance, vielleicht in den USA. Also Kai meint ja eben, er dachte, es sei eine Ami-Band zum Beispiel. Ich weiß es nicht.
So kalkuliert ist das gar nicht. Ich glaube, das Hauptproblem ist auch nicht, also man muss das gar nicht so technisch, also oder mein Zugang zu dem Problem dieser Band, weswegen ich vorhin auch gesagt habe, das sei ein bisschen tragisch, ist nicht der technische. Also die können alles und sie hätten auch ein anderes Album produzieren können, sie haben sich jetzt dafür entschieden, aber warum, glaube ich? Weil sie einfach scheu sind. Ich habe eine Dokumentation, kann man im Netz sehen, ist beim NME veröffentlicht worden, wo sie so ihre Bandgeschichte nacherzählen. Ein ganz konventionelles Ding. Und man sieht also zwei bärtige, langhaarige, etwas rundliche Typen und eine Frau, ein Kopf größer, mit breiten Schultern. Und die sind alle enorm scheu. Also die sind scheu. Die reden nicht so nach dem Motto, hey, wir sind die geilste und großartigste Band der Welt, was sie tun müssten bei dieser Musik. Man kann nicht diese Riffmonster in die Welt setzen und dann so tun, als sei man selber aber ein ganz anständiger Kerl, ja? Oder nicht nur ein Kerl, sondern einfach eine nette Band, die kuschelt, ja? Oder sich einfach nicht traut zu äußern. Genauso kommen die aber rüber. Und deswegen hat natürlich jeder Produzent alle Macht der Welt, denen zu sagen, wie es läuft, oder eben nicht. Man merkt irgendwie schon, dass diese Diskrepanz eigentlich daher rührt, dass sie eine tolle Idee haben, ja, und sich auch bei den richtigen Bands bedienen, aber im Prinzip nicht, man muss es so sagen, so die Macho-Geste, ja, verkörpern wollen, die diese Musik halt braucht.
Was ja aber eher für diese These stimmt, also wie du eben schon meintest, da ist denen ein Sound auch ein bisschen aufgedrückt worden. Ich hatte die ganze Zeit so ein Bild aus dem Fußball vor Augen, wenn ein Tor fällt nach so einem eingeübten Spielzug vorher, dann mag das ein super schönes Tor sein und gleichzeitig hat man aber so das Gefühl, es ist nicht echt herausgespielt worden, sondern die haben sich das ja vorher überlegt, die haben das 20 Mal geprobt und dann machen sie es dann.
Variante.
Ja, so Ballkünstler halt, aber nicht wirklich ehrlicher Fußball und so ein bisschen kommt mir das hier vor, auch so, sich nicht schmutzig machen, aber so tun, als wäre man ein großer Künstler. Und Sten meint es ja auch gerade, als der Song lief, dass er dieses Gitarrensolo da wahrscheinlich 20 Mal eingespielt hat oder so, um das so hinzubekommen. Und dass sie so ein bisschen was vorgeben, was sie letztendlich nicht sind, nämlich dreckig und schmutzig.
Es fehlt die Blutgrätsche in dieser Musik, eindeutig.
Ja, die sind eindeutig zu nett, das stimmt. Aber sie machen leider trotzdem, das ist ja das Problem.
Das sind gute Songs, das sind richtig gute Songs.
Ja, wir haben es mit wahnsinnig guten Ballschaffetten zu tun. Wir haben es wirklich mit einem Tiki-Taka zu tun. Das ist alles perfekt, fein zusammen.
Aber ja, aber sie freuen sich nicht nach dem Tor, weil sie früher mal bei dem Verein gespielt haben. Das ist doch heute auch so ein Ding. Ne?
Genau, also
dürfen sich nicht freuen.
Ja, furchtbar. Wo bleibt das Glitschige, das Dreckige? Natürlich.
Das gibt es auch nicht mehr.
Wo spielt Southampton? Ist das noch Premier League?
Ich glaube, ja. Das heißt? Ja. Ich glaube, ja, aber ey, frag mich nicht. Das weiß ich nicht ganz genau.
Da müsste jetzt Helmut Heimann hier sitzen, der wüsste das wahrscheinlich. Aber nein, ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
Also vielleicht kann man sagen, dass das Album vielleicht zu kalkuliert ist und diese Band live zu erleben dann doch was anderes ausmacht. Ich meine, sie sind halt nur zu dritt auf der Bühne. Mhm. Das ist in meinen Augen ja sowieso die perfekte Besetzung, ja? Weil man zu dritt immer größer und kräftiger klingen muss, als man eigentlich sein kann. Mhm. Man komponiert die Stücke entsprechend, das haben die echt drauf. Aber ja, so ein bisschen bleibt es boyish, wie man so sagt, ne? Also ein bisschen so jungenhaft, dabei müsste es eigentlich Musik für Männer sein.
Tja, Männer müssen jetzt auch diejenigen sein, die Fans von Hertha BSC sind, denn der Hauptstadtverein in der ersten Liga liegt gegen Schalke 04 2-0 zurück. Ja, schlimm, bitter. Oder? Oh, Union fürs Leben wird hier gerade hochgehalten. Ein Sticker. Was ist Union? Ist das ein... Oder Union? Nee.
Ja, es war Union.
Union, okay. Union, ihr werdet mir das erklären, wenn jetzt das nächste Stück aus dieser Platte läuft. Das heißt Toreador. Toreador, Band of Skulls aus ihrem Album Himalayan. Ich habe das extra ausgesucht, dieses Stück, weil... Hier kam mir eben doch ein bisschen Euphorie auf in der Runde und das ist so ein bisschen dann auch die Korrektur dazu, denn das ist natürlich ein ziemlicher Schmonz ist, der da zusammengerührt wurde. Ordentlich gespielt, keine Frage, aber
ja, was ist zu erwarten? Eine Engländerin fährt nach Spanien und entdeckt den Stierkampf für sich und dann liest sie ein Hemingway-Buch und denkt... Sie hat jetzt gerade was ganz Großartiges entdeckt.
Ja, ich möchte es nicht als Muse-Aufguss erleben müssen, was da diese Dame erlebt hat, sondern anders.
Ja.
So, die Wertung dementsprechend.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Für Band of Skulls Himalayan. Seien Sie froh, dass wir nicht das neue Kaiser Chiefs Album besprochen haben, das heute auch erschienen ist, und den aufwendigen Titel Education, Education, Education and War trägt. Es klingt wie ein Kompressor, dieses Album. Einer, der auf vollen Touren läuft und alles, was mal irgendwie Seele, Songs, Struktur oder sonst was hätte sein können, begräbt unter einer Lärmwand, die nicht gut ist für uns Menschen, die vielleicht ein wenig das Schöne auch suchen in der Musik. Schreckliche Platte, aber sie soll erwähnt sein. Hier sind die Kaiser Chiefs mit dem Track Factory Gates.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Noch so eine Indie-Band, die Cloud Nothings waren das mit Now Herein, das Stück, mit dem ihr neues Album Here and Nowhere Else beginnt. Und das ist interessant, es ist bei Play It Again Sam erschienen. Und das ist so eine Label-Philosophie. Es gibt die XL-Bands, das ist alles spannend, neu und aufregend. Nächste Woche hier im Soundcheck zum Beispiel das neue Album von Sohn. Unglaublich tolle Platte. Und es gibt die Pias-Bands, wo ich mal so denke, war mal aufregend, war mal wichtig, war mal toll. Aber es wird trotzdem weiter veröffentlicht. Interessant hier übrigens auch der Trend der 30-Minuten-Platte. Das Album von denen ist auch gerade mal 30, 31 Minuten lang. Ist manchmal vielleicht auch besser so. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Soundcheck hier auf Radio 1. Mit Kai Müller, Sten Lorenzen, Martin Böttcher, Andreas Müller und Techniker Germa Redlich und zwei weiteren Platten. Die erste, über die wir in dieser Stunde reden wollen, kommt von Mac DeMarco und trägt einen Titel, der mir als englischen Begriff immer unglaublich gut gefällt, nämlich die Tage, in denen es einem richtig gut ging, heißen im Englischen die Salad Days, also die Salattage. Tolle Sprache an dieser Stelle. Ob es eine tolle Platte ist, erfahren wir jetzt.
Wobei man an Salat überhaupt nicht denken würde, wenn man diesen Menschen ein bisschen näher kennenlernt, sondern eher an fettige Hamburger und fiese Chips mit Barbecue-Geschmack oder Erdnussflips, wie sie Martin und ich hier leider gerade alle aufgegessen haben. Oder Süßigkeiten, die tagelang zwischen den Zähnen kleben bleiben. Das sind so die Lebensmittel, oder in diesem Fall kann man, glaube ich, Fressalien sagen, an die man denken muss, wenn man an Mac DeMarco denkt. Obwohl, wie gesagt, Andreas, das Album Salad Days heißt. Wir haben jetzt also auch schon aufgeklärt, worum es geht. Nämlich um die ungestümen wilden Jahre des Lebens. Und die hat Mac DeMarco voll ausgekostet und wird sie vermutlich auch noch weiter auskosten. Denn der 23-Jährige hat so das Zeug dazu, seine Pubertät in die Verlängerung der Verlängerung zu schicken. Berühmt berüchtigt seine Auftritte, bei denen er die Hosen runterlässt und sich das eine oder andere, zum Beispiel die Sticks des Drummers, einführt oder einführen lässt. Und auch sonst mangelt es an schlechten und schlüpfrigen Witzen bei seinen Konzerten nicht. Was außerdem nicht fehlen darf, sein Cappy, Holzfällerhemden und die Zahnlücke in Mac DeMarcos Gesicht. Durch diese Lücke kommen sie irgendwie alle, die humorvollen Momente des 23-Jährigen, zu denen auch drastische Geschichten über hart verdientes Geld als Versuchskaninchen der Pharmaindustrie zum Beispiel zählen. Man sollte sich aber von diesen Jackass-Gimmicks nicht täuschen oder gar abschrecken lassen. DeMarco führt zum Beispiel sehr lustige und intelligente Interviews, produziert für sich selbst herrliche Radio-Jingles oder macht im Drag-Queen-Outfit Werbung für Kettenrauchen. Alles sehr gelungen, finde ich. Und dann ist da ja auch noch die Musik, die der Mann aus British Columbia in Kanada auf die Bühne bringt. Ja, irgendwie aus so Vollblut-Dilettantismus an einer 30-Dollar-Gitarre entstandene und durch längst überholte Effektgeräte geschickte Musik, die mal an so ein bisschen mich an den erschlafften Rock von Pavement erinnert oder aber auch an so leiernde, mal tiefer gelegte Versionen von wahlweise Elvis, Steely Dan, Harry Nilsson, Jonathan Richman. Ich habe auch mal an Ariel Pink denken müssen oder sogar an die letzte Platte von Devendra Banhart. Es gab gute Kritiken für das Album Nummer 2, das hieß einfach 2. Andere sagen, es sei eigentlich erst das richtige erste Album gewesen von Mac DeMarco. Und dann gab es auch auf einmal einen gewissen Hype, so mit ausverkauften Konzerten, bei denen in der ersten Reihe Mädchen kreischen und Jungs sich mal so genau abgucken, wie man das macht, diesen schmalen Grat zwischen spätpubertären Witzen und irgendwie dann liebenswerter Songschreiberei hinzukriegen. Für Mac DeMarco kam der Erfolg offenbar auch überraschend. Man liest viel davon, dass er jetzt sehr viel Druck gehabt hat bei diesem Album Salad Days und auch wie er damit umgeht. Er hat sich zurückgezogen in seine Bude in Brooklyn, dort ganz alleine neue Songs geschrieben und eingespielt, ohne lange zu fackeln. Und was spannend ist, schon der erste Song, der Titelsong, besingt das Ende der Salad Days, also der wilden, ungestümen Zeit. Und so vermischt sich auf diesem Album ein unbekümmerter Sound eines Do-it-yourself-Mannes mit zufällig, denke ich mal, gefundenen wundervollen Melodien und einem Gefühl, dass jeder Witz auch noch eine andere, wenn nicht sogar eine Kehrseite hat.
Das Titelstück von Mac DeMarcos neuem Album Salad Days war das. Ich kannte ihn nicht, muss ich sagen. Es war die Kollegin Elissa Hirsemann, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, die ja tatsächlich am Ohr, immer ein Ohr an der Musik der jungen Leute auch hat, viel mehr als ich. Und ich habe mir das Frühwerk angehört und war sehr angetan, muss ich sagen. Auch so ein Lo-Fi-Barde, so in der Liga eines Ty Segall fast schon oder auch eines Kurt Weill ein ganz bisschen. Das ist eben auch sehr angesagt und es ist dann auch kaum verwunderlich, dass kreischende Mädchen da inzwischen vor der Bühne stehen. Aber es ist tatsächlich die nervende Pavement-Gitarre, die sich durch diese Platte durchzieht, die für mich das Ganze schwierig macht, weil auch hier Gnadenbrot demnächst, aber der Fluch des alten Menschen, der schon lange dabei ist, auch das mochte ich damals überhaupt nicht und mag es auch heute nicht. Das ist eine sonische Verweigerungshaltung, die mir schlichtweg auf den Sack geht.
Ich finde es total schräg, dass so ein schräger Typ, der offensichtlich ist, letztendlich so glatte und entspannte Musik eigentlich macht. Und hier fallen ja unglaublich viele Namen, die man so mit dem assoziiert, mit dem, was er macht. Mir ist ja ganz oft Adam Green eingefallen. Mhm. Und ich hasse Adam Green. Ja.
Aufrichtig.
Das ist ein richtiger harter Hass, ja. Und apropos Adam Green, ich meine, den liebten ja vor allem wir Deutschen, warum auch immer. Und irgendwie wünsche ich mir für den, dass ihm das jetzt nicht auch passiert, dass nur wir Deutschen ihn gut finden und er da diesen unsäglichen Adam Green-Weg weiter beschreitet.
Der wie aussieht?
Der so aussieht, dass er eigentlich sich nicht großartig weiterentwickelt und mit seiner nöligen Art und Weise dann irgendwann nur noch nervt. Und
so schwer betrunken beim Berlin-Festival nervt mit abgehalfterten, kokainsüchtigen, ehemaligen Kinderstars und so weiter. Schlimm.
Ja, also total abgeschlafft.
Also am Prinzip darf dieser Mann niemals berühmt werden. Ne? Das ist ja das Problem von Mac DeMarco, dass er eigentlich, du hast gesagt, Lo-Fi-Pop macht oder Hinterzimmermusik, die darf nicht berühmt werden, sonst funktioniert sie nicht mehr. Und leider passiert genau das jetzt. Ne? Also ich meine, er gehört auch zu dieser Brooklyn-Szene von Leuten, die einfach machen, was sie wollen und dann in so verschlammten Wohnungen wohnen. Eigentlich erstaunlich, dass er noch nicht nach Berlin gezogen ist. Ich meine, das wäre doch genau das, was jetzt noch fehlt.
Man darf sich da aber übrigens nicht täuschen. Ne? Also die Typen, die da rauskommen, die sehen zwar so aus, die tun auch so, als ob, und die kommen irgendwie auch daher. Aber Ty Segall zum Beispiel ist mir mal genannt worden als jemand, der ein Kaiser quasi seiner Szenerie ist. Schlichtweg durch seinen wahnsinnigen Fleiß, sein wahnsinniges auf dem Qui-Vive-Sein, das ist ständig, das ist kein Slackertum, das sieht so aus, das klingt so, aber es sind nicht die Slacker, die, da die Zeiten sind, die haben wir nicht mehr, also das ist, da, die Industrie hat dafür keine Zeit mehr.
Und der ist ja auch kein Slacker.
Nee.
Auch wenn da diese Schublade da ja schon aufgemacht wurde für ihn, Slacker Rock, aber der tourt ja so unglaublich viel, ne? Der tritt die ganze Zeit live auf und dann verkriecht er sich mal kurz, um dieses Album zu machen, aber dann geht's schon wieder weiter, ne? Also das sind hart arbeitende Menschen, genau.
Ja. Und aber dann gibt es eben die Genies und dann gibt es eben die vielleicht dann doch nicht so ganz gehen. Also Segall ist in meinen Augen tatsächlich ein Genie. Kurt Weill ist ein toller Songschreiber irgendwo. Aber der Kamerad hier hat, weiß nicht, ist vielleicht jetzt schon irgendwo mal falsch abgebogen. Ich weiß nicht, irgendwas stört mich hier.
Ich finde, dass seine Songs schon weit über quasi seinen Möglichkeiten sind. Die sind viel besser als das, was man erwarten darf. Ja?
Das fand ich auch.
Ja, das finde ich richtig gut.
Deswegen habe ich eben gerade auch gesagt, die sind wahrscheinlich, also die sind so ungewollt entstanden. Ne? Die haben ja wirklich zum Teil tolle melodische Qualitäten, aber das liegt nicht daran, dass der Typ irgendwie die toll schreiben kann, sondern die sind mir so zufällig entstanden. Das finde ich aber ganz gut. Und ich finde aber auch dieses Spannungsfeld zwischen so einem Typen, der eigentlich offenbar auf der Bühne sich bisher so richtig abgefackelt hat und dann jetzt so so ganz, wie du auch gesagt hast, Martin, so eigentlich sehr entspannte Songs darüber schreibt, wie er heranwächst. Das finde ich erstmal so als Zwischenbilanz ganz gut. Also nicht aufregend, aber gut.
Let Her Go, Mac DeMarco aus seiner Platte Salad Days. Die Kollegen studieren hier gerade intensiv und inbrünstig fast schon das Booklet der CD, ausklappbar. Und da sehen wir einen Panoramaschuss des Zimmers von Mac DeMarco. Und ja, so sah es bei meinen Freunden in Neukölln 1987 übrigens auch aus. Aus denen ist leider nichts geworden. Die sind alle irgendwie Professoren inzwischen an der Uni irgendwo und nicht was Vernünftiges geworden. Aber ja, das ist, das wird gefeiert. Also das ist ein kleines Zimmer, Hochbett, vollgestellt mit Zeug, Instrumenten. Unglamourös soll es sein. Und es ist doch ein Glamour. Was zeigst du da an, Martin?
Die
was
berühmten Drumsticks. Die berühmten
Drumsticks. Sollten Sie jemals Mac DeMarco zu Hause besuchen, fassen Sie bitte nicht die Drumsticks an. ja, das ist ein Non-Glamour, der da gefeiert wird und offensichtlich dann doch auf dem Wege ist, der neue Glamour zu sein. Also nicht mehr vielleicht Beyoncé und fotogeshoppte Monsterfiguren und Körper, sondern ja, der Charme des Einfachen, des Unvollkommenen, des Armseligen vielleicht auch so ein bisschen.
Ja, aber könnte das nicht der Beleg auch dafür sein, dass sich eben doch im Musikgeschäft gerade mal wieder was dreht? Und du meintest vorhin, Rockmusik ist gerade nicht angesagt. Ich glaube das gar nicht so. Ich glaube erstens, dass nach all diesem elektronischen Quatsch der letzten Jahre, dass sowieso gesucht wird nach neuen Dingen und so und dem
Ja, natürlich hat sich da was bewegt und gedreht, aber es ist, was tot ist, ist eben dieser Rock. Es sind die Gesten, es sind die Posen, es sind die Mechanismen, es sind die Zwänge natürlich auch, die da entstehen. Es ist der Gigantomanismus, die Gigantomanie, die dabei ist. Da gibt es natürlich einen Haufen Figuren, gerade in den USA, die das völlig konterkarieren mit ihrem Sein. Also die so analog inzwischen auch sind, dass sie gar nicht mehr auch an den digitalen Medien teilnehmen wollen, etc.
Ja, aber so Anti-Folk, Weird-Folk und sowas, da hätte ich auch gesagt, ist vielleicht inzwischen erledigt, weiß ich nicht, aber wenn ich so eine Platte höre, könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch nochmal in die Verlängerung geht oder in die Wiedervorlage.
Ich finde aber, er hat dem Ganzen jetzt, ich fand seine ersten Sachen, wie gesagt, hatten wirklich da waren die Songs halt auch schon da, es hatte alle Charme. Aber das hier ist so, das fügt dem nichts mehr hinzu, finde ich. Das ist so ein ja, ich weiß auch nicht. Ihr sagt, die Songs sind so toll. Ja, man kann es so, es läuft gut rein, ja. Aber ich habe dafür keine Zeit.
Ich finde die Songs okay. Ich finde die jetzt auch nicht so überwältigend. Ich finde, habe lange über dieses Album nachgedacht und dachte so die ganze Zeit, ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil man hört sich das so an. Ich kann da keinen großartigen theoretischen Überbau oder Hinterbau, Unterbau erkennen. Muss ja auch nicht immer so sein, aber dann hört man es halt und vielleicht vergisst man es auch nächste Woche schon wieder.
Ich glaube, er wird mit dem Album so die Beziehung zu seiner Fangemeinde intensivieren, weil die Songs sind auch so ein bisschen, so die ersten Alben waren halt auch so ein Statement, eben so ein spätpubertierendes Statement fand ich so. Und jetzt, diese Songs sind eher so ein bisschen wie gute Freunde, die seine Fans begleiten werden. Also ich denke, das ist für seinen Weg gar kein durchdachter Zug, aber es wird ein guter Zug sein für seinen Weg.
Let My Baby Stay, Mac DeMarco aus seiner Platte Salad Days im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ja, das ist das, die Gefahr von solcher Slacker-Musik, dass der Techniker dann auch schon so ein bisschen, ja, einfach so ein Augenschlag, Wimpernschlag hinterher ist.
Ja, kommt das eigentlich wieder, dieser Begriff Slacker jetzt?
Ich hoffe nicht.
Ja, kannst dich auch noch erinnern, ne? Wie ja, das damals war.
Furchtbar.
Ganz furchtbar.
Soundcheck.
Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Ja, seit 90 Minuten fliegen hier Meinungen, Thesen, Argumente durch den Raum, prallen an die Wand, fliegen zurück, verebben irgendwo auf dem Teppich. Wenn Sie nochmal nachschauen wollen, was die Wertung für einzelne Platten hier war oder Ihre Meinung, Thesen, Argumente dazugeben wollen, dann können Sie das natürlich in Realtime, wie es in der Fachsprache heißt, tun. Auf der einzigartigen Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Das ist ein soziales Netzwerk, da haben Sie vielleicht schon mal von gehört. Wenn Sie es nicht kennen, lassen Sie sich von Ihren Enkeln erklären. Da können Sie sich einloggen, Fan werden, gefällt mir klicken und Sie sind dann mittendrin im Universum dieser Sendung und bekommen sogar exklusive Dinge wie zum Beispiel die Wertung schon eine Minute, bevor sie hier on air gesprochen wird. Online first ist der Fachbegriff dafür und da in der letzten Woche ein Selfie der Kritikerrunde die höchste Einschaltquote dieser Sendung, was die Facebook-Präsenz angeht, gebracht hat, steht jetzt in den Verträgen aller hier sitzenden Kritiker am Ende der Sendung ein Selfie. Aber eine Platte haben wir noch und die heißt Psychic 9-to-5 Club und kommt von einer Band namens Hate Rock.
Tja, wir haben es hier mit dem immer mal wieder vorkommenden Fall zu tun, dass eine Band von Album zu Album zu Album immer besser wird und das trotz widrigster Umstände in diesem Fall. Aber der Reihe nach, Hate Rock, HTRK geschrieben, haben vor über 10 Jahren in Australien zusammengefunden, sind dann nach London, Berlin, New York gezogen, haben also alle Plätze, die musikalische Hipster abklappern sollten, abgeklappert. Am Anfang klang ihre Musik wie eine unfreiwillige Lasagne aus Noise und Drum Machines. Es wurde dann mit dem nächsten Album und auch jetzt mit dem dritten immer ein bisschen elektronischer. Eins aber hielten Hate Rock die ganze Zeit durch, eine fast schon quälende Langsamkeit, ein Handbremsen-Trip-Hop, eine Art Zeitlupen-Art-Pop. Ich sprach gerade von widrigsten Umständen. Heute sind Hate Rock ein Duo, aber das war nicht immer so. Bassist Sean Stewart tötete sich selbst 2010, kurz vor dem zweiten Album. Die verbliebenen zwei waren schon deshalb gezwungen, den Sound zu ändern. Das hat wohl eine Weile gedauert, das richtig hinzubekommen, aber jetzt auf Psychic 9-to-5 Club überzeugt mich zumindest das Ganze sehr. Das sind echte Songs, bei denen Stimme und Musik ein überzeugendes Ganzes bilden, nicht mehr nur Tracks, auf die Gesangsfetzen gelegt wurden.
Ja, und kaum erwähne ich die Chance des sozialen Netzwerks, machen die Hörerinnen und Hörer mit und sagen, ausmachen, das ist ja zum Einschlafen, das ist die kleine Schwester von James Blake, Fragezeichen. Ich sage jetzt nicht, welche Hörerin das geschrieben hat. Brauchst du nicht zu gucken, Martin.
Ja.
Das ist natürlich ein hartes Urteil, auch von jemandem, die nicht jetzt professionell sich wahrscheinlich mit Musik beschäftigt, so wie wir das tun, aber es ist die offene, ehrliche Hörermeinung. Ja, meine Güte, was heißt denn kleine Schwester von James Blake oder überhaupt?
Einschlafen war das richtige Stichwort.
Ja?
Ich bin weggepennt.
Echt?
Mhm, beim ersten Mal. Und beim zweiten und dritten hatte ich echt Mühe, wach zu bleiben. Ich finde, das ist so entsetzlich eigentlich. Mhm. Das ist so ein elektronischer Minimalismus, der sich so, ne, gerade eben noch an Popstrukturen festklammert. Und so tut, als ging es da um irgendwas, aber im Prinzip ist es die reine Zeitverschwendung. Und natürlich könnte man denken, wow, die haben echt ein schweres Drama hinter sich und da so ein Bandmitglied zu verlieren, wenn man nur zu dritt ist, das ist nicht einfach und so. Und vielleicht findet sich davon was wieder, aber letztendlich ist das wahrscheinlich sowieso zu viel verlangt und letztendlich macht es ja Musik auch nicht immer besser, wenn man versucht, einen Tod zu verarbeiten. Jedenfalls hier vermisse ich total eine dramatische Spannung. Also irgendwas, was sozusagen rechtfertigt, dass ein Song so lange dauert. Ja?
Mir gefällt's. Ich mag die Ambient-Qualität, die nicht aus dem Café kommt, sondern aus der deutschen, norddeutschen Tiefebene. Weserbergland, Tiefebene, Quatsch, das ist ja Widerspruch.
Die Bielefeld, denk einfach
an Bielefeld. Ich denke an den Weserbergland, Cluster Harmonia sind ja natürlich Vorbilder, also diese warme analoge Elektronik jener 70er Jahre. die so dahin pluckert und manchmal hat sie einen guten Moment, eine gute Idee. Manchmal passiert eben auch nichts und ich finde es völlig in Ordnung, dass auch mal nichts passiert.
Ich finde das auch völlig verständlich, dass du die Platte langweilig findest. Ich selber finde sie nicht langweilig, aber natürlich ist es eine ganz natürliche Reaktion auf so quälend langsame Musik auch. Ne? Was ich trotzdem finde, das ist kein kommerzielles Album, im Gegenteil, da springt einen ja überhaupt nichts an. Und die Sounds, die sich Hate Rock hier ausgesucht haben, die sind auch weder radikal noch neu. Das kennen wir spätestens so seit Trip-Hop-Zeiten, so ein Elektroniker-Teppich, der da drunter liegt, ein bisschen Dub-Techno vielleicht mal so, aber alles mit angezogener Handbremse. Und trotzdem so eine Platte, die mich gepackt hat, so langsam irgendwie, die mich so eingelullt hat und umhüllt hat. Ich habe es gerade schon erzählt, ich habe die allerdings auch die ganze Zeit beim Skifahren gerade gehört, auf Kopfhörer.
Und ist das ich weiß erlaubt? Nicht, darf man das? Ich meine, du fährst da mit 180 irgendwie die Piste
ja,
runter.
War ja in Österreich, da ist ja jetzt kein österreichischer Polizist hier. Hm. Nein, aber was ich damit sagen will, ist meiner Ansicht nach Kopfhörermusik, könnte es sein. So. Wenn man das laut hört und wenn das so direkt am Ohr dran ist, entwickelt das vielleicht nochmal eine andere Atmosphäre. Aber ich finde, dass es eine Atmosphäre entwickelt.
Also jetzt alle Kopfhörer auf und zuhören. Sunshine, Hate Rock aus ihrer Platte Psychic 9 to 5 Club. Und diese Musik taugt tatsächlich für Dinge. Wir haben, während sie lief, zum Beispiel über meine Knieproblematik gesprochen. Die anstehende schwere Operation etc. Und da funktioniert das auch ganz gut als Hintergrund, diese Musik, finde ich. Ich überlege, ob ich sie mir bei der Operation einspielen lasse.
Synchronisiert mit dem Puckern deines Herzschlages.
Leider bin ich in Vollnarkose.
Ja, das Herz schlägt trotzdem noch, auch in der Vollnarkose.
Ach so?
Ich dachte, wenn du diese Musik hörst, brauchst du gar keine Vollnarkose mehr.
Das ist natürlich harsch.
Ja, aber ist doch so.
Ja, aber es ist doch einfach nur die Frage, möchte man sich einlassen auf so eine Gegenwelt, auf so eine, ich meine Hate Rock, HTRK zwar geschrieben, aber ein Akronym, das ein ganz klares Statement ist. Das ist eine Schule, das ist eine Haltung, es ist ein seit Jahren machen sie das ja, ob nun mit zu dritt oder zu zweit. Martin hat doch gesagt, das hat eigentlich, es ist verdichtet geworden, vielleicht konsequenter, aber eigentlich waren sie schon immer so. Und es gibt aber Dutzende solcher Projekte, die vor sich hin wabern irgendwo und in ihrer Welt leben. Und die Frage ist, möchte man da mal kurz rein in diese Blase oder nicht? Und wenn man das macht, dann ist man da, finde ich, sehr gut aufgehoben. Also es unterscheidet sich in seiner Konsequenz doch von vielen schön tuenden Tapetenmusiken, die einem so unterkommen können. Und wenn man es als Tapete benutzen möchte, dann ist es eben eine sehr dunkle. Es ist ein schwarz gestrichener Raum, in dem ab und zu mal ein Lichtlein aufblinkt, blinkt. Und das kann man sich durchaus ab und zu mal geben, finde ich.
Schnelle Musik kann ja jeder machen, ne? Aber langsame Musik zu machen, das ist meiner Ansicht nach eine wirkliche Kunst. Die hätten ja auch, ich glaube, dass sie das Zeug dazu hätten, wenn sie es denn wollten, zum Beispiel auch so Musik zu machen wie The XX. Ich glaube, dass sie die Songs eigentlich dafür haben, auch das, was sie singen und so. Und die Frau, wie sie singt, würde das meiner Ansicht nach auch hinkriegen. Aber die haben sich halt bewusst dagegen entschieden, sowas zu machen. Das interessiert die einfach nicht. Die wollen da für sich so eine ganz langsam, wirklich so entrückte, fast schon ätherische Soundwelten erschaffen. Und ich finde, dass sie es gut machen.
Ich finde, das ist auch konsequent weiterentwickelt worden hier. Also das mit dem Tod des Bassisten nicht irgendwie ein Ersatz gesucht worden ist, sondern jetzt eigentlich quasi das gitarrenlose, skeletöse eigentlich übrig bleibt. Das finde ich sehr gut. Also da ist einfach das Programm Hate Rock einfach umgesetzt worden. Was ich nicht höre ist, und da hebt die Band ja auch doch irgendwie drauf ab, dass jetzt hier so Richtung Song gearbeitet wird. Also das höre ich nicht. Also für mich ist das so allerhöchstens noch so wie so Reprisen eines Songs. So. Also man denkt, da war mal irgendwo ein Song da vorne und wir hören noch irgendwie so einen Nachhall aus dem Song. Was auch irgendwie konsequent ist, ich wundere mich nur darüber, was die Band so erzählt in Interviews. Sie erzählen ja sogar, sie seien vom KLF-Handbuch inspiriert worden, was ich irgendwie albern finde, weil hier ist ja nichts angelegt auf irgendwie, wir machen mal den Hit mit so einem erlösenden Moment, der irgendwie wichtig ist. Das ist ja alles nicht da. Also da habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum die sowas erzählen in Interviews.
Das ergibt sich alles nur aus dem Vergleich mit den Sachen, die sie früher gemacht haben. Mhm. So, wenn man das Album nur als solches nimmt, erschließt sich einem das nicht.
Und ich sage es nochmal, ich brauche auch diese Referenzen nicht. Ich brauche nicht die Vorgeschichte. Ich finde, es ist ein warmes, pinkfarbenes Bubble Bath. Obwohl pinkfarben ist ein schwarzes Bad.
Ach, es gibt schon helle Momente.
Hate Rock und Soul Sleep aus ihrer Platte Psychic 9 to 5 Club im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
So ist es. Danke fürs Kommen, Kai Müller.
Ja,
Sten Lorenzen, danke schön.
Martin Gerne.
Danke auch.
Die Technik hatte Germa Redlich. Es geht hier gleich im Programm weiter mit Lost in Music und ich bin mir sicher, dass der Kollege Jürgen König auch einen Track aus dem Album von Hate Rock spielen wird. Ich musste es ihm nämlich geben.
Er wollte es unbedingt haben.
Das ist seine Musik, das ist sein Zustand. Bisschen amöbenhaft. Facebook kennen Sie vielleicht. Andreas Müller Soundcheck ist eine recht interessante Seite dort. Und am Ende dieser Sendung gibt es Musik von einer der besten Platten der letzten Wochen. Und diese Platte kommt von Skrillex und heißt Recess. Und hier ist das Stück All is fair in love, all bro-step. Und da sind die Rugger Twins mit dabei. Machen Sie es gut, bis dann.
Und ein Selfie.
To get 1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power. It would take far more than a human lifetime.
But a space station might look something like this.
To get 1,000 miles from the Earth, a rocket would need this much power.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.